GEFA im Gespräch. Der Podcast der Austrian Consumer Healthcare Association.
Herzlich willkommen zu einer neuen Staffel von IGEFA im Gespräch, dem Podcast der Austrian Consumer Healthcare Association. Anlässlich unseres 10. Staffeljubiläums, diesmal auch im Videoformat, im großartigen Studio des Kuriers. Unser Schwerpunkt in dieser Staffel betrifft jeden Einzelnen von uns. Wie schaffen wir es, Gesundheit in Österreich zukunftsfit zu machen? Wenn es um Gesundheitsprodukte geht, egal ob Nahrungsergänzungsmittel, Medizinprodukte oder Arzneimittel, dann wünschen wir uns vor allem eines: hohe Qualität, Sicherheit und Vertrauen. In Österreich sorgt dafür die AGES, die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit. Mein heutiger Gast, Dr. Günther Wachsenecker, kennt die Abläufe und Herausforderungen dabei ganz genau. Er wurde im Jänner 2023 nach langjähriger Tätigkeit als Experte bei der AGES und profunder Kenner des österreichischen und europäischen Arzneimittelrechts sowie der Zulassungsverfahren zum Leiter der AGES Medizinmarktaufsicht, die für Arzneimittel und Medizinprodukte zuständig ist, bestellt. Dr. Wachsenecker ist Lebensmittel- und Biotechnologe mit arzneimittelregulatorischem Hintergrund und beschäftigt sich tagtäglich mit der Frage, wie sich Gesundheit und Produktsicherheit in Einklang bringen lassen. Ich freue mich sehr, dass Sie heute bei uns sind. Herzlich willkommen, Herr Dr. Günther Wachsenecker.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr.
Dr. Wachsenecker, bei der AGES Medizinmarktaufsicht stellen Sie ja sicher, dass Arzneimittel, sowohl die rezeptpflichtigen als auch die rezeptfreien, auf dem Markt sicher sind und dass die Menschen ihnen vertrauen können. Was sind derzeit die größten Herausforderungen in Ihrem Team?
Also als Medizinmarktaufsicht haben wir, glaube ich, die allergrößte Herausforderung, mit dem Innovationstempo tatsächlich Schritt zu halten. Damit sind ja auch gesellschaftliche Erwartungen verbunden und wir haben es ja zunehmend mit einer globalisierten Forschung, Entwicklung und Herstellung im Arzneimittel-, aber auch im Medizinproduktebereich zu tun und auf der anderen Seite eine rasch alternde Bevölkerung, die immer bedürftiger wird in Sachen Arzneimittel und eben auch Medizinprodukte. Unsere Aufgabe ist, ich erinnere mich immer gerne an so einen Spruch, den einer der beiden Mayo-Brüder, die die Mayo-Kliniken gegründet haben, gesagt hat: Wer einmal Medizin zu studieren begonnen hat, wird nie damit fertig. Und im regulatorischen Bereich geht es uns nicht anders. Wir müssen hier ganz besonders Acht geben, dass wir wirklich mit der Zeit mitgehen, denn der Elfenbeinturm ist das Letzte, was wir brauchen können und was die Menschen und die Bevölkerung und die Patienten brauchen können. Warum sage ich das? Wir haben in den letzten Jahren gesehen, dass die Anzahl der klinischen Prüfungen in Europa im Allgemeinen, aber auch in Österreich stark zurückgeht, von 2021 bis 2024 um 28%. Klinische Prüfungen sind aber ein sehr früher Indikator, wo eben Innovationen und neue Behandlungsmethoden tatsächlich auch genutzt werden können. Und da müssen wir wirklich dranbleiben. Und das liegt nicht daran, dass es keine Patienten gibt, sondern im Gegenteil, die Patienten wissen oft gar nicht von dieser eigentlich zusätzlichen Therapiemöglichkeit, denn sie wissen, selbst in der Kontrollgruppe kriegt man mindestens die Standardtherapie, wird aber sogar noch engmaschiger gemonitort. Also hier gibt es eher ein Defizit darin, dass wir die Abläufe verbessern im gesamteuropäischen Raum. In Österreich haben wir hier Großes auch geleistet schon in den letzten Jahren. Heuer haben wir auch unsere Fristen für die nationalen Ersteinreichungen von Studien, von klinischen Prüfungen nach dem Arzneimittelgesetz reduziert. Wir haben auch harmonisierte Lösungen mit der Ethikkommission bezüglich Kombinationsstudien, also dort, wo es Arzneimittel und Medizinprodukte oder eben In-vitro-Diagnostik gibt, gefunden und dadurch Möglichkeiten geschaffen, so schnell wie noch nie zu sein. können, ohne jedweden fachlichen Abstrich. Denn hier geht es uns wirklich um die Patienten. Und auf der anderen Seite auch, auf europäischer Ebene sind wir sehr aktiv. Wir arbeiten sehr stark im Accelerating Clinical Trials EU-Programm mit, wo es auch seit März dieses Jahres wirklich für jeden einsehbar eine Clinical Trial Map gibt, wo jeder Patient reinschauen kann, sich nach der Indikation auch auswählen und entsprechend sieht dann, wo klinische Prüfungen für ihn tatsächlich stattfinden. Und wenn es hier um die Innovationen geht, dann haben wir mit der aktuellen Pharmagesetzgebung in den letzten 20 Jahren sehr viel gelernt. Es ist die wissenschaftliche Beratung gekommen. Also das, wo Arzneimittelentwickler, die oft 10, 15 Jahre an der Profilierung ihrer Substanz arbeiten, frühzeitig zu uns kommen und ihre Programme schon mal abstimmen. Das ist sehr wichtig, um auch für uns, um die Expertise weiterzuentwickeln und zu sehen, wohin die Reise geht. Und damit bin ich bei dem großen Thema der Revision der Pharmagesetzgebung, die aktuell im Trilog ist, die ja versucht, hier auch regulatorisch entsprechende Prozesse zu verschlanken, den Zugang zu Arzneimitteln als solches überhaupt zu beschleunigen und Europa auch als Forschungsstandort wirklich zu stärken. Es gibt ja in der Zwischenzeit, was wir Plattformtechnologien nennen. Es gibt dezentrale Herstellung von sehr patientenspezifischen Therapien. Auch dafür müssen sich die Rahmenbedingungen sozusagen anpassen. Und da muss auch gesetzlich und von den Leitlinien her eine entsprechende Weiterentwicklung erfolgen. Nicht zuletzt wird auch die Umweltrisikobewertung eine stärkere Rolle spielen. Es nutzt ja nichts. Wir sehen auch mit den hochsensitiven analytischen Methoden, die wir jetzt haben, dass Arzneimittelrückstände und Metaboliten sozusagen im Abwasser auch messbar sind. Das ist ein Signal, das ist ein Auftrag, hier wirklich Umweltrisikobewertung auch für Arzneimittel ernster zu nehmen. Und das wird geschehen. Da geht es sehr viel auch um ganz einfache risikominimierende Maßnahmen. Sie wissen sicherlich vom Diclofenac-Schmerzgel abwischen, nicht abwaschen, ja, damit das im Müll landet und nicht im Wasser. Denn Fische, Vögel haben eben dann Leber- bzw. Nieren-toxikologische Probleme bei sehr niedrigen Grenzwerten schon. Das ist nicht notwendig, aber das ist ein Beispiel dafür, dass man auch selbst immer etwas Gutes tun kann, ohne große Aufwände zu haben. Für uns selbst in der Arzneimittel-Medizinmarktaufsicht haben wir natürlich dadurch auch einen verstärkten Aufwand. Ja, es muss neue Expertise aufgebaut werden und die Prozesse werden umfassender. Die Zulassungen sind aufwendiger und das ist etwas, was uns natürlich immer wieder herausfordert. Und auf der anderen Seite benötigen wir natürlich ein hohes fachlich qualifiziertes Personal, das nicht einmal abgeschlossen hat sozusagen seine Ausbildung, sondern immer auch dran bleibt an den Entwicklungen der Zeit. Da geht es nicht um Tickboxing, sondern da geht es darum, wirklich zu verstehen, was Studien können, was Studiendaten nicht können, um schlichtweg evidenzbasierte Arbeit, unabhängig und weisungsfrei. Und je früher wir versuchen, Innovationen wirklich an den Menschen zu bringen, umso früher müssen wir auch mit diesen Frontrunnern der Innovationen in Kontakt treten. Da ist es natürlich im Laufe der Jahre zunehmend schwieriger geworden, durch strengere Vorgaben zur Vermeidung von Interessenskonflikten. Und genau da muss man die richtige Balance finden, weil hier spielen wir auch mit dem Vertrauen der Bevölkerung. Und das darf nicht sein. Die Bevölkerung muss uns als moderner Behörde vertrauen, unseren Regulatoren, unseren Gutachtern und unseren Inspektoren, die aber auch im Sinn einer modernen Behörde Enabler sind. Menschen, die Dinge ermöglichen und wirklich über den Tellerrand ihrer Verantwortlichkeiten hinausdenken. Wir selbst haben im Haus auch verschiedene Maßnahmen getroffen, jetzt ganz aktuell auch um entsprechendes Horizon Scanning zu betreiben, auch näher hinzuschauen, was wird in den nächsten 3, 4, 5 Jahren tatsächlich auf uns zukommen, damit wir Expertise dazu aufbauen. Wir engagieren uns stark auch mit der Europäischen Arzneimittelagentur, mit der Innovation Task Force, wo neue Antragsteller potenzielle Projekte sozusagen aus dem universitären Bereich, aus dem KMU-Bereich, Startups kommen und sehr früh von uns Reflexionen und Ideen zu ihren Entwicklungen einholen. Das ist sehr hilfreich für beide Seiten. Wir haben auch im Haus sozusagen rundherum einen Prozess etabliert, einen Innovationsbeauftragten, damit wir da wirklich an der Zeit dranbleiben.
Wahnsinn. Sie haben es vorher schon angesprochen, die regulatorischen Rahmenbedingungen entwickeln sich immer laufend weiter. Was sind, würden Sie sagen, derzeit die größten Trends für unser Geschäft im Hinblick auf das OTC-Arzneimittel? Was tut sich da in Österreich, aber am europäischen Arzneimittelmarkt? Sie haben die Pharmagesetzgebung schon angesprochen, aber vielleicht geben Sie uns dann noch ein paar Hints.
Ja, gerne. Also ich glaube, eine wesentliche, besondere Herausforderung, die wir, so wie viele andere auch gemeinsam haben, ist es, mit den Unabwägbarkeiten der Zeit, mit der VUCA- oder BANI-Welt zurechtzukommen. Da sind gerade in Hinsicht Vertriebseinschränkungen auch OTC-Produkte natürlich ein wesentlicher Punkt, denn die Vertriebseinschränkungen, um da auch ein paar Worte darauf einzugehen, die beschäftigen uns natürlich nachhaltig und sehr, auch wenn sich momentan die Situation sehr gut entschärft hat, aber es ist ein Thema, das gekommen ist, um zu bleiben. Und es war nicht die Pandemie als solches allein der Auslöser, sondern das hat sich schleichend schon zuvor entwickelt. Wenn über 50% der Wirkstoffe nur unter 5 Eignungszertifikate haben, dann zeigt das sozusagen eine gewisse Marktkonzentration. Was wir hier tun können und müssen, und das ist sehr viel Arbeit auch im Hintergrund, ist ganz einfach Kommunikation zu schaffen, die Kommunikationslinien zu legen, zu den Herstellern Kritikalitätseinstufungen zu machen. Gibt es hier therapeutische Alternativen? Und eben da sind OTC-Produkte auch sicherlich ein Thema, damit eben auch aus einer Liefereinschränkung kein Versorgungsengpass wird. Und wir haben so sehr viel Lehren aus der Pandemie gezogen, auch im Self-Care-Bereich, dass die OTC-Produkte hier von den Patienten auch tatsächlich angenommen und gut genutzt werden. Eine Herausforderung ist sicherlich, und das trifft alle Arzneimittel, ob rezeptfrei oder nicht, sind die ganzen Querschnittsmaterien, die wir haben. Dinge, die nicht unmittelbar den Arzneimittel- oder Medizinproduktesektor betreffen, aber die vielleicht aus anderen Kategorien, aus anderen Materien herauskommen, aus dem Lebensmittelbereich, aus dem Ernährungsbereich. Denn Sie wissen, Hilfsstoffe und dergleichen sind oft aus diesem Bereich. Und wenn dort Risiken aufflackern, dann schlägt das unmittelbar auf, vielleicht auch auf ganze Produktpaletten im Arzneimittelbereich.
Titandioxid wahrscheinlich.
Zum unter Beispiel, anderem, genau. Ja. Wobei das in der Zwischenzeit ein gutes Beispiel geworden ist, weil man hat hier gute Lösungen gefunden. Ich glaube, wichtig hier ist zu erwähnen, dass man ganz einfach grundlegend bei der Zulassung von Arzneimitteln, wo OTC-Produkte auch genauso dazugehören und genau denselben Bewertungskriterien unterzogen werden, hier um eine Nutzen-Risiko-Abwägung geht. Und zwar noch ohne preisliche Überlegungen, ohne Kostenüberlegungen und währenddessen im Umwelt-, Ernährungsbereich und so weiter das Vorsorgeprinzip zählt. Und ich glaube, hier die Balance zu finden, das ist für uns als Medizinmarktaufsicht unter dem Dach der AGES sehr gut gelungen, weil wir eben so viel unter einem Dach haben. Mit der Inspektion, mit der Begutachtung, von der klinischen Prüfung weg, mit Expertise bei den Medizinprodukten und das auch unter dem AGES, ich sage jetzt Ökosystem, das hier wirklich den One Health Approach seit der Gründung sozusagen lebt, wo es um Strahlenschutz, um Humangesundheit, Tiergesundheit und so weiter geht. Hier relative Risiken besser abzuschätzen und nicht übers Ziel hinauszuschießen. Ich glaube, da stehen wir auf sehr guten Beinen und sind daher auch als AGES Medizinmarktaufsicht hier europäisch sehr gut anerkannt.
Genau, das wollte ich gerade sagen. Für die Zuhörer, die das nicht wissen, Österreich hat eine der beliebtesten Agenturen in Europa, kann man, glaube ich, so sagen. Es steigt Sie haben es vorher kurz angesprochen, es steigt ja der Wunsch nach Innovation, sowohl seitens der Industrie, aber natürlich auch seitens der Bevölkerung, der Medizin überhaupt. aus Sicht der AGES, wie gelingt es Ihnen, zwischen europaweit geltenden Regelungen, Innovationsfreundlichkeit, Verbraucherorientierung, wie gelingt Ihnen da die tägliche Arbeit? Wie ist das ein großer Spagat, oder?
Ich glaube, vom Kern betrachtet ist vielleicht das mit dem Schlagwort Regulation follows Science am besten angesprochen. Also die Wissenschaft ist immer die Basis und die ist nicht nur europäisch, sondern auch international und die entwickelt sich auch weiter. Ja, das ist kein statisches Thema, daher müssen wir auch uns immer wieder bei der Nase nehmen, reinschauen, noch einmal draufschauen und noch einmal. Und die Arzneimittel-Thematik ist ja keine statische, wo mit der Zulassung alles erledigt ist, sondern hier gibt es einen ganzen Lifecycle, ja, wo wir permanent immer wieder draufschauen. Und das ist sozusagen der Kern dessen, von dem wir wegarbeiten. Aus dem heraus entwickeln sich ja auch die gesellschaftlichen Erwartungen. Aus dem heraus ergeben sich auch die gesetzlichen Rahmenbedingungen, die weiterentwickelt werden wollen. Ich zweifle ein bisschen vielleicht bei der Gelegenheit auch an der gemeinhin bezeichneten Wissenschaftsskepsis in Österreich, wie sie aus dem Eurobarometer ein bisschen herausgelesen wird, vor allem wenn es um angewandte Forschung geht, wenn es um Themen geht, die wirklich Produkte dann letztendlich oder Anwendungen produzieren, die den Menschen helfen. Ich glaube, dann ist Wissenschaft sehr leicht erklärbar. Schwer erklärbar ist es, wenn sie im Elfenbeinturm drinnen bleibt. Und ich glaube, das ist auch die Notwendigkeit, die wir als AGES im Gesamten auch und in der Medizinmarktaufsicht in Bezug auf Arzneimittel und Medizinprodukte im Besonderen haben, dass wir uns da weiterentwickeln und auch entsprechende uns erklären, was wir tun, was unser Auftrag ist. Wir haben da sicherlich sehr viel an Kenntnissen gewonnen in der Pandemie. Ja, aber dieser Crashkurs alleine ist es nicht. Ja. Es gibt einen Unterschied zwischen dem, was die Zulassung macht, was die Erstattung macht, was Gesundheitstechnologien sozusagen und Folgenabschätzungen sozusagen machen. Das sind alles Themen, die wirklich in die Praxis übergesetzt werden müssen. Und beim Stichwort Innovation ist natürlich unmittelbar damit verbunden die Digitalisierung und all die Möglichkeiten, die dadurch geschaffen werden für uns selbst. Und in Österreich haben wir ja mit der ELGA, mit der E-Medikation, wo wir auch die Stammdaten sozusagen aus dem Arzneispezialitätenregister liefern, sozusagen eine gute Basis geschaffen, wo alle Arzneimittel, die vielleicht auch Wechselwirkungen miteinander haben, aufgelistet sind, wo der Apotheker, wo der Arzt drüber schauen kann, gibt es hier irgendetwas, was man streichen sollte, worauf man besonders Acht geben sollte.
Kehren wir zu unserem Kernthema der IGEFA zurück. Gerade bei rezeptfreien Arzneimitteln, sehen Sie hier im regulatorischen Bereich konkreten Handlungsbedarf? Gibt es Hürden, an denen gezielt gearbeitet werden sollte, um den Zugang zu Selfcare zu erleichtern?
Also im Arzneimittelbereich sind wir grundsätzlich regulatorisch sehr weit europäisch harmonisiert, auch international. Das ist das Spannende im Vergleich zur Rezeptpflicht, die nach wie vor ein sehr ganz nationales System ist und wo es hier ganz unterschiedliche Abwägungsgründe auch gibt. Da sind wir hier nach wie vor sehr einzelstaatlich unterwegs. Ganz einfach auch wahrscheinlich, weil unsere Gesundheitssysteme doch europaweit sehr verschieden sind.
Aber wo sehen Sie zum Beispiel Potenziale, weitere Arzneimittelwirkstoffe durch einen Switch für den rezeptfreien Gebrauch verfügbar zu machen? Auch Stichwort Entlastung des Gesundheitssystems kann man wahrscheinlich gut gebrauchen. Bei welchen Indikationen glauben Sie, wäre es sinnvoll? Und Sie haben es vorher angesprochen, wie verhält sich es im europäischen Vergleich? Weil da gibt es ja doch Länder wie Deutschland, die an die 200 Wirkstoffe rezeptfrei haben. Und in Österreich sieht das ein bisschen anders aus.
Ja, also ich kann und will hier natürlich keine Empfehlungen oder Vorschläge machen. Sie wissen, Firmen kommen mit Antrag zur Behörde und dann befasst sich die Rezeptpflichtkommission dazu. Ganz allgemein gesagt gehört natürlich Österreich nicht zu den liberalsten Ländern in der Hinsicht. Es hat historische Gründe. die sich heute sicherlich gezeitigt haben, weil wir eine viel vigilantere Zulassung auch haben, ist aber auch zum guten Teil der kleinen Marktgröße geschuldet, wo wir einfach als kleines Land
nicht so attraktiv,
sind wie, und das teilen wir halt mit dem Schicksal anderer kleiner Länder. Mit Blick auf Deutschland, der Sachverständigenausschuss für Verschreibungspflicht, also die dortige Rezeptpflichtkommission, hat eben Aciclovir und Melatonin in gewissen oralen Indikationen rezeptfrei gestellt, Rupatidin, das Antihistaminikum, hingegen nicht. Österreich hat sich damit noch nicht befasst. Man wird sehen, wie hier Entscheidungen gefällt werden und was da auf uns zukommt. Wichtige Switches in der Vergangenheit, umgekehrt ist eben auch die Pille danach, wo wir Jahre vor Deutschland sozusagen schon geswitcht haben und den deutschen Kollegen auch mit unserer Expertise in der Hinsicht zur Verfügung stehen konnten. Topische Kortisonsalben, kleinere Notfallpackungen für Migräneattacken oder auch orale Raucherentwöhnungsmittel. Das ist eine ganze Bandbreite sozusagen, die hier exemplarisch darstellt, was man sich alles vorstellen kann und was auch tatsächlich alles rezeptfrei gestellt ist.
Für die Zuhörer, die es vielleicht nicht wissen, in Österreich kann man ja ein Produkt switchen oder einen Wirkstoff über die Rezeptpflichtkommission. Ich glaube, das ist auch eher was ziemlich Einzigartiges. Da beneiden uns viele, dass wir auch Produkte switchen können, was dann ja auch meist gut funktioniert. Die Arzneimittelsicherheit hängt ja nicht nur vom Produkt selber ab, sondern, wie wir finden, auch vom gut informierten Patienten, der eigenverantwortlich agiert. Wie schätzen Sie es als Experte der AGES, wie schätzen Sie da das Thema Gesundheitskompetenz in Österreich ein? Wie informiert sind unsere Patienten und Patientinnen?
Ich glaube, wirklich gute Daten als solches gibt es dazu so leider nicht, aber ich schätze das nicht so schlecht ein. Ja, aber wir haben einfach auch einen enormen Fortschritt. Es tut sich in dem Bereich einfach sehr viel. Daher muss man da ganz einfach immer dranbleiben und hier das als den zentralen Faktor der Arzneimittelsicherheit von allen Beteiligten immer wieder sicherstellen. Es ist auch durch die Digitalisierung, durch die Möglichkeiten des Internets sozusagen auch tatsächlich eine Vielfalt an Meinungen sozusagen möglich, die man findet. Und die Validität, die Güte der Quelle ist sozusagen ein ganz wichtiges Element, damit man sich aus den richtigen Quellen sozusagen die Information holt. Im März kam es zu einem publizierten Einzelfallbericht, den ich bei der Gelegenheit sozusagen auch bringen möchte, weil es so exemplarisch für mich stellt. Ein 77-jähriger Patient letztlich hat im Fitnesscenter von einem anderen Besucher die Empfehlung bekommen, Vitamin D regelmäßig zu sich zu nehmen. Leider waren die Dosen viel zu hoch. Es kam zu einem akuten Nierenversagen, wo er nach 6 Monaten sozusagen Folgeschäden davongetragen hat. Das sind so Beispiele, die man dann immer mitnimmt und wo man sagt, okay, gut, Vitamin D, Sie wissen, gibt es auch als Nahrungsergänzungsmittel. Es gibt auch illegale Quellen, selbst für sowas, wo wir überlegen müssen, was können wir hier tun, wie können wir hier Vorsorge treffen. Weil exemplarisch ist dieses Beispiel ja auch, weil Vitamin D ja als solches sehr wichtige und wirksame Eigenschaften in ihrer Indikationsstellung natürlich hat, zur Osteoporose-Vorsorge genau.
Und auch
so weiter.
Durchaus ein Mangel in Österreich besteht, vor allem im Winter.
Also, genau, ja. Bei Lichtmangel etc., dann ist natürlich Vitamin D ganz, ganz wichtig, aber es ist immer die Frage der Dosis. Ja. Ja. Und genau darum gibt es hier auch keine pauschalen Empfehlungen. Hier ist immer wieder eine Rückversicherung mit den Ärztinnen, ein Gespräch mit den Apotheken sehr wichtig. Und als die wirkliche Quelle der Wahrheit sozusagen möchte ich ein bisschen unser Arzneispezialitätenregister bewerben. Medikamente.basc.gv.at. Okay. Das ist das Arzneispezialitätenregister. Das ist auch im mobilen Format sozusagen auch sehr gut leserlich. Man kann mit dem Arzneimittelnamen reingehen, kann dann eine Gebrauchsinformation aufmachen und kann das dann auf die Größe ziehen, die man braucht. Und das ist ist sehr praktisch. Wir haben dort auch das Vertriebseinschränkungsregister, die PASC-Verlautbarungen, PASC-Abstimmungen reingeben können. Also ein sehr praktisches Beispiel, wo man sich immer wieder orientieren kann. Nehme ich die richtige Dosis, muss ich Sorge tragen bezüglich irgendwelcher Wechselwirkungen etc., ohne dass ich gleich zum Arzt gehe. Und das ist für OTC-Produkte, glaube ich, ganz wichtig.
Sehen Sie da uns als Verband oder Sie als AGES oder die Apotheker auch in der Verantwortung, solche Plattformen auch zu bewerben? Weil ich kenne das natürlich aus meiner täglichen Arbeit, aber ich glaube nicht, dass viele Österreicher diese Website kennen, ja.
Tatsächlich ist es so, dass das sehr wertvoll ist, genau das in die Breite zu geben, weil sehr viele Stakeholder, die im Gesundheitssystem sind, die greifen ganz einfach auf das Arzneispezialitätenregister zurück. Das ist das Ergebnis unserer Arbeit hier. Aktualisieren und arbeiten wir immer an den Texten, weil das einfach behördlich abgenommene Texte sind, wo jemand unabhängiger, weisungsfrei drüber schaut, ob das passt und was hier nachgeschärft gehört.
Wir haben im Vorfeld versucht, so in unserem Umfeld zu fragen, was wären denn die wichtigsten oder auch spannendsten Fragen, die wir Ihnen stellen sollen. Und eine Frage, die immer wieder aufkommt und die wir auch wollen, dass die Zuhörer und vor allem die Österreicher hier aufgeklärt werden: Wie genau prüfen und stellen Sie in der AGES sicher, dass Arzneimittel, die in Österreich verkauft werden, tatsächlich sicher sind?
Also sehr früh kommen wir mit Arzneimittelentwicklungskandidaten schon in der klinischen Prüfung, bei der Begutachtung oder auch bei der wissenschaftlichen Beratung in Kontakt. Der wesentliche oder zentrale Angelpunkt ist natürlich die Zulassung, wo wir eine Nutzen-Risikobewertung machen. Das heißt, wir balancieren hier wirklich aus, ob der Nutzen überwiegt, und dementsprechend wird dann sichergestellt, dass nur qualitativ hochwertige, sichere und wirksame Arzneimittel auf den Markt kommen. Zudem haben wir kontinuierliche Überwachung der Herstellung, der Vertriebswege. Wir haben klinische Daten, die inspiziert werden nach allen Regeln von GxP, also der gute Herstellungspraxis, gute Distributionspraxis, gute klinische Praxis, aber selbst Labordaten, GLP, wird inspiziert, und dementsprechend gibt es auch laufend nach der Zulassung noch weiter den ganzen Lifecycle, wo Änderungsanträge kommen, wo Renewals anstehen. Das heißt, wir haben hier eine umfangreiche Sicherheitsbewertung auch durch die Pharmakovigilanz, wo hier ein System aufgesetzt ist, wo hier wirklich Einzelfallmeldungen, Nebenwirkungsmeldungen erfasst werden, bewertet werden, risikominimierende Maßnahmen überlegt werden und dann auch in die Fach- und Gebrauchsinformation einfließen.
Und wie erkenne ich als Otto-Normalverbraucher, ob dieses Arzneimittel, vor allem ein OTC-Arzneimittel, das ich mir ja selber kaufen kann, sicher ist, zugelassen ist? Kann ich mich darauf verlassen?
Rezeptfreie Produkte und Arzneimittel sind genauso Arzneimittel wie rezeptpflichtige. Also das einmal sicherzustellen. Und all diese haben eine Zulassungsnummer oder eben eine Registrierungsnummer, weil es sich um registrierte Produkte handelt. Und die findet sich auf der Außenverpackung, aber auch in der innenliegenden Gebrauchsinformation, die ja behördlich abgenommene Information ist. Am Ende des Blattes unten finden sich hier diese Nummern, und genau dadurch kann man sicherstellen, dass man hier geprüfte Produkte hat. Noch einmal besser ist es natürlich ganz einfach und besser sichergestellt ist es, wenn man über die niedergelassene Apotheke sich diese Produkte kauft. Wenn man online geht, dann bitte nur an die behördlich genehmigten und registrierten Online-Apotheken. Das sind jene, die ein weißes Kreuz vor grünen Balken im Logo haben. Das ist funktionalisiert, also da draufklicken, dann kommt man auf die Bundesamts-Homepage, wo die Liste der registrierten Apotheken aufgelistet ist, und so kann man sicherstellen, wenn man das dort findet, dass das auch wirklich eine Online-Apotheke ist, die behördlich registriert sind. Hinter diesen Online-Apotheken, die registriert sind, verbergen sich immer physische, reale, echte, niedergelassene Apotheken.
Vielen Dank. Dr. Wachsenegger, wir kommen langsam zum Ende. Ich möchte Sie zum Abschluss bitten, Ihre drei zentralen Botschaften für unser Publikum zusammenfassen. Was ist Ihnen persönlich zum Thema Arzneimittelsicherheit im OTC-Bereich besonders wichtig? Wie kann Selfcare durch kompetenten OTC-Gebrauch gestärkt werden? Und was sollten unsere Zuseher sonst heute noch unbedingt mitnehmen?
Also das eine ist, die erste Botschaft, Selfcare bedeutet auch tatsächlich Selbstverantwortung. Selbstverantwortung zu übernehmen für die Produkte, die man einnimmt. Das heißt, immer auf die Gebrauchsinformation schauen, Informationen einholen vom Apotheker. Auch beim Arzt, wenn man dann mit einer Medikamentenliste dort ist, nicht darauf vergessen, dass man auch diese rezeptfreien Produkte eingenommen hat. So. Und diese Informationen daher auch wirklich aus einer verlässlichen Quelle, medikamente.bas.gv.at holen. Das ist sozusagen der erste Bogen. Der zweite Punkt, der mir wichtig ist, ist wirklich die Gesundheitskompetenz als den Schlüssel zu sehen. Ich glaube, da müssen wir alle gemeinsam daran arbeiten, um hier auch wirklich alles, was an potenziellen Nebenwirkungen, Wechselwirkungen etc. auftreten kann, möglichst im Vorhinein zu verhindern. Und der dritte Punkt ist ganz einfach bei Unsicherheiten fragen und melden. Dazu gibt es Ärzte und Apotheker, aber wenn auch Nebenwirkungen auftreten, dann gibt es auch die Möglichkeit, und das wird auch genutzt, dass Patienten selbst Nebenwirkungen melden. Hier auf nebenwirkung.basc.gv.at gehen, da kann man ganz niederschwellig und einfach als Patient, als Angehöriger die Nebenwirkung melden. Ganz besonders wichtig für jene Nebenwirkungen, die nicht in der Gebrauchsinformation drinnen stehen, denn auf Basis solcher Signale können wir unsere Produkte, die ihre Anwendung verbessern, damit das nicht noch einmal passiert.
Vielen Dank, Herr Paxenegger, für Ihre Zeit, Ihre Expertise und die wertvollen Einblicke. Ihnen und Ihrem Team bei der AGES ein großes Dankeschön. Ich habe es vorher schon angesprochen, eine der Lieblingsagenturen in Europa. Sie leisten einen sehr, sehr wichtigen Beitrag zur Sicherheit von Arzneimittel- und Medizinprodukten in Österreich. Alles Gute weiterhin und danke, dass Sie bei uns waren.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, in der nächsten Folge sprechen wir dann über den Standort, die Wirtschaft und die Gesundheit und wie wir hier eine bessere Balance finden können. Danke, dass Sie dabei waren. Bleiben Sie gesund und bis bald hier bei IGEFA im Gespräch.
IGEFA im Gespräch. Der Podcast der Austrian Consumer Healthcare Association.